Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir sprechen über den Rücktritt des Kunsthistorikers Hartwig Fischer als Direktor des British Museum, über die Ohrfeige, die der Dirigent Sir John Eliot Gardiner ausgeteilt hat, und über die kanadische Star-Choreografin Asher Barton, die in Hamburg ihre neue Produktion uraufgeführt hat. London. In der Museumswelt der britischen Metropole gibt's wieder einmal einen Skandal und der wird von Tag zu Tag größer. Vor genau einer Woche haben wir hier in Fazit schon darüber berichtet, dass aus dem British Museum Dutzende Gegenstände verschwunden sind, die dann zum Beispiel auf eBay zum Verkauf angeboten wurden. Und jetzt heißt es, dass mehr als 1000, vielleicht sogar 1500 Objekte aus dem Archiv des Museums verschwunden sind. Und am Nachmittag nun ist Hartwig Fischer zurückgetreten. Der renommierte deutsche Kunsthistoriker ist der Direktor des British Museum. Dieser Rücktritt ist natürlich ein Paukenschlag und zeigt, wie gravierend dieser Fall tatsächlich ist. Über den Stand möchte ich nun mit unserer Korrespondentin Gabi Biesinger sprechen. Sie ist aus London zugeschaltet. Frau Biesinger, guten Abend.
Guten Abend.
Hartwig Fischer wollte sein Amt eigentlich im kommenden Jahr niederlegen. Jetzt dieser Rücktritt, kam der überraschend?
Also der Druck war schon ziemlich groß geworden in der vergangenen Woche, dass Hartwig Fischer vielleicht doch besser gehen sollte. Es ist ja eine gute Woche, dass überhaupt die Öffentlichkeit davon weiß, dass über Jahre diese massiven Diebstähle aus dem Museum passiert sind. Und Hartwig Fischer wusste das natürlich schon länger, und zwar genau seit 2021, als er nämlich darauf aufmerksam gemacht worden war von einem Kunsthändler, der eben bei eBay diese Stücke gesehen hatte. Und da zeigt sich jetzt, dass es mit der Aufklärung nicht gut geklappt hat. Und Anfang des Jahres hat man dann die Polizei eingeschaltet. Und Hartwig Fischer hat in seiner Rücktrittserklärung eben auch gesagt, er habe nicht richtig auf die Warnungen von 2021 reagiert. Er hat bei der Aufklärung, die sei nicht zielführend gewesen, und er möchte sich auch bei dem Kunsthändler entschuldigen, über den er sich geäußert habe. Und er würde diese Bemerkungen zurückziehen. Also da ist einiges schiefgelaufen in der vergangenen Woche. Und da hat er jetzt die Verantwortung übernommen.
Wenn tatsächlich mehr als 1000, vielleicht 1500 Objekte verschwunden sind, gehen denn die Ermittler davon aus, dass es da einen Täter oder eine Täterin gab, die da am Werk war? Oder deutet diese große Anzahl ja vielleicht auch auf eine Bande hin?
Also es waren ja kleine Stücke immer, die man eigentlich gut rausschmuggeln konnte, Schmuck, Münzen, was man so in die Tasche stecken konnte. Es ist ja ein langjähriger leitender Kurator des Museums entlassen worden vor einigen Wochen. Der streitet ab jegliches Fehlverhalten. Man weiß nicht, ob man ihm vorwirft, ein Täter, der Täter zu sein, oder ob es einfach da um Aufklärung des Falles oder mangelnde Katalogisierung ging zum Beispiel. Die Polizei hat jetzt noch jemand anderen befragt. Da wissen wir nicht, wer das ist, aber es ist noch niemand festgenommen worden und es hat keine juristischen Schritte in dem Sinne gegeben.
Also wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eines solchen Museums so leicht sich aus dem Depot bedienen kann, dann ist das ja ein sehr eigenartiger, wie soll ich sagen, Workflow.
Das kann man so sagen. Und die Sicherheitsmaßnahmen stehen jetzt auch auf dem Prüfstand. Es sollen Notsicherheitsmaßnahmen eingeführt werden. Wie die genau aussehen, wissen wir auch nicht. Aber eigentlich wäre es ja fast selbstverständlich, wenn auch jeder Mitarbeiter beim Verlassen des Museums am Abend seine Tasche öffnen muss und es zumindest Stichproben gibt, so wie es ja an anderen Arbeitsplätzen, wo man was mitgehen lassen kann, auch der Fall ist. Also da ist ordentlicher Nachholbedarf.
So wie Sie es schildern, Frau Biesinger, ist ja immer noch nicht wirklich klar, um welche Objekte es sich genau handelt, die Anzahl der Objekte und die Objekte selber. Das British Museum hat ja einen Ruf zu verlieren. Zeigt denn dieser Diebstahl große Defizite bei der Inventarisierung? Und das hatten Sie ja eben, glaube ich, schon angedeutet.
Ja, das scheint eins der Probleme zu sein. Also das Museum hat noch keine Liste der Gegenstände vorgelegt und zum Beispiel Menschen, die sich um Wiederbeschaffung von gestohlener Kunst kümmern. Da gibt es einen Juristen, der hat so eine Firma Art Recovery, die hier in London sehr bekannt ist, der also gestohlene Kunst wiederbeschafft, und der sagt, das Wichtigste wäre, dass wir genau wissen, wonach wir weltweit suchen müssen. Und wir wissen jetzt noch nicht, warum es diese Liste noch nicht gibt, ob das daran liegt, dass die Polizei sagt, das wollen wir noch nicht, weil wir da noch ermitteln und das noch nicht veröffentlichen wollen. Oder aber, ob es auch wirklich daran liegt, dass niemand wirklich weiß, was genau verschwunden ist, weil niemand richtig gut Buch geführt hat und inventarisiert hat über jedes einzelne Stück, das vor allen Dingen eben in den Archiven und in den Aufbewahrungsräumen lag.
Es gibt ja noch eine hochpolitische Diskussion rund ums British Museum, und zwar um die Frage nach der Restitution des Parthenon-Frieses. Wirkt sich jetzt der aktuelle Skandal auf diese Restitutionsdebatte aus? Immerhin behauptet ja das Museum beim Parthenon-Fries, bei uns sind diese Gegenstände, ist dieses Kunstwerk sicher. Dieses Argument scheint ja nicht mehr ganz triftig zu sein.
Ja, aus Griechenland kommen relativ laute Töne, dass man ja sieht, wie gut das British Museum auf Dinge aufpasst und man die darum unbedingt zurückhaben möchte. Und das wird hier dann natürlich politisch runtergespielt. Es gibt hier einen konservativen Abgeordneten, der sich dazu geäußert hat, Tim Lawton, und der hat gesagt, also jetzt machen wir mal halblang, das war jetzt hier nicht der Raub der Mona Lisa, sondern da wurden Münzen und Ringe in der Hosentasche geklaut und hier wurde nicht der Parthenon-Fries aus dem Museum getragen. Also da wirft er den Griechen Opportunismus vor, in dieser Art jetzt auf diese Debatte einzusteigen. Aber wenn wir noch mal tiefer gucken, also Hartwig Fischer hatte seinen Rücktritt ja schon für kommendes Jahr angekündigt und das deutet eben auch auf gewisse Verstimmungen hin mit dem Kuratorium zum Beispiel des Museums, und der Vorsitzende des Kuratoriums, George Osborne, der frühere Finanzminister, der hat eben Gespräche geführt mit der griechischen Regierung über die Rückgabe oder die mögliche Rückgabe, und da soll eben auch Hartwig Fischer nicht immer eingebunden gewesen sein. Also das deutet auf ein schwieriges Verhältnis hin.
Also jetzt haben Sie ja schon die Zukunft angesprochen, Frau Biesinger. Gibt es denn ja auch schon irgendwelche Gedankenspiele, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Hartwig Fischer werden könnte als Direktor, Direktorin des British Museum?
Also ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen frisch. In der Erklärung steht, dass Hartwig Fischer so lange bleibt, bis ein neuer Direktor, Direktorin gewählt worden ist. Und wenn wir uns das angucken, der Vorgänger von Hartwig Fischer war ja Neil McGregor. Und das war ein Mann, der das British Museum in der ganzen Welt hat spielen lassen, der ein exzellenter Kommunikator war und mit Medien, mit Radio, mit Fernsehen, mit Büchern alles bespielt hat, während Hartwig Fischer ein sehr guter Experte, aber kein großer Medienkommunikator war. Und darum darf man gespannt sein, ob vielleicht beim nächsten Mal auch diese Außenwirkung, die ein Museumsdirektor haben kann und sollte, vielleicht wieder eine Rolle spielt.
Die Diebstahlserie am British Museum und der Rücktritt des Direktors Hartwig Fischer aus London war das Gabi Biesinger. Frau Biesinger, besten Dank. Guten Abend.
Gerne, danke.
Wir hatten es gestern schon in unserer Fazitsendung gemeldet. Der Dirigent Sir John Eliot Gardiner hat nach einer Aufführung einen Gesangssolisten geohrfeigt und wie es scheint aus nichtigem Grund. Der Sänger hatte wohl beim Gang von der Bühne einen falschen Abgang gewählt. Die Empörung über diesen Vorfall ist groß. Gardiner hat sich entschuldigt für diese Aggression und er hat seine Mitwirkung an allen weiteren geplanten halbszenischen Aufführungen der Trojaner von Hector Berlioz abgesagt. Sein Assistent Dinis Sousa wird die Aufführungen bei den Proms in London, bei den Salzburger Festspielen und beim Musikfest Berlin leiten. Wie kann so etwas passieren, einem 80-jährigen, vielfach ausgezeichneten Dirigenten in der Klassik weltbekannt? Gibt es also noch immer den Dirigententypus Machtmensch, der mit seinem Taktstock den Takt schlägt und 70, 80, manchmal 100 Musikerinnen und Musiker müssen exakt das tun, was er, der Maestro, will? Fragen, die wahrlich nicht neu sind, die aber aus diesem konkreten Anlass neu gestellt werden müssen. Die Antworten werden wir jetzt hören vom Musikredakteur beim Deutschlandfunk, Jochen Hubmacher. Herr Hubmacher, guten Abend.
Guten Abend.
Fangen wir denn mit dem konkreten Fall an. Die Ohrfeige, die Sir John einem Sänger verpasst hat. Haben Sie eine Erklärung für diesen Ausraster?
Nein, dafür gibt's auch keine wirkliche Erklärung. Bei allem Affekt und bei aller Emotion, die bei einem Konzert im Spiel sind, und dass es so einem erfahrenen Dirigenten wie John Eliot Gardiner passiert, noch dazu in so fortgeschrittenem Alter, ist ja inzwischen schon 80, das ist nicht verständlich und es ist auch nicht entschuldbar. Da sind ihm offensichtlich wirklich die Gäule durchgegangen. Sie haben in der Anmoderation aber was Interessantes gesagt, dass die Frage gestellt wird, ob es noch diese Machtmenschen am Dirigentenpult gibt. In der Tat ist John Eliot Gardiner ein mächtiger Mensch in der klassischen Musikszene und insbesondere in der englischen klassischen Musikszene. Das Orchester, das Ensemble, der Chor, die da jetzt aufgetreten sind, das sind seine Babys alle. Diesen Monteverdi Choir, den hat er vor 60 Jahren gegründet. Er ist da im Prinzip seit 60 Jahren unumschränkt auch der Alleinherrscher, der künstlerische. Und Ich sag mir immer, wenn solche Leute wie John Elliott Gardner, die ja hoch gelobt werden, tagtäglich und mit allen Ehrenpreisen ausgezeichnet werden, jetzt kürzlich bei der Krönung von Prinz Charles, dann der König Charles zum englischen britischen König spielen durfte in der Weltöffentlichkeit, da fehlt einfach seit 30, 40 Jahren ein Korrektiv, so habe ich zumindest den Eindruck, dass diese Leute irgendwann auch mal ab und zu mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, dass da irgendwie vielleicht auch mal eine Abgehobenheit dann irgendwann herrscht. Ja, es ist aus einem psychologischen Aspekt irgendwann heraus auch mal zu verstehen. Dennoch entschuldigt es nicht, was da vorgefallen ist.
Ein Dirigent übt Macht aus, haben Sie ja auch gesagt. Er ist mächtig. Allerdings muss man das natürlich nicht mit Ohrfeigen machen, sondern ja wahrscheinlich ein bisschen subtiler. Gibt es ja auch Möglichkeiten, die Autorität herzustellen. Wie funktioniert das denn im Idealfall?
Naja, ich weiß nicht, ob es der Idealfall ist, aber normalerweise würde sowas in der klassischen Musikszene auf subtilere Art und Weise geregelt werden. Wenn John Elliott Gardiner als, ich sage jetzt mal, künstlerischer Alleinherrscher in diesem Ensemble, wenn dem ein Sänger nicht passt und sei es, weil er von der Bühne falsch runtergeht, dann ist es, ich sage jetzt mal, eine Ansage von John Elliott Gardiner und dann tritt dieser Sänger beim nächsten Konzert nicht mehr auf. Und so würde es, sagen wir mal, im Regelfall laufen. Ob das dann gut ist oder nicht gut, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist subtiler und die Macht hätte er zweifellos gehabt in diesem Kontext.
Es gibt ja zahlreiche Beispiele für ungemein autoritäres Verhalten von Dirigenten in der Musikgeschichte. Berühmt, geradezu berüchtigt die Ausfälle von Arturo Toscanini. Auch Sergio Celibidache hat einzelne Musiker geradezu fertig gemacht, zusammengefaltet. Vor einiger Zeit wurden auch Vorwürfe gegen Daniel Barenboim laut und seinen harschen Umgangston Mitarbeitern gegenüber. Liegt solchem Verhalten immer ein ähnliches Muster zugrunde, Herr Hubmacher?
Ja, das sind alles Leute, die Sie genannt haben, die ein Stück weit, ja, Alleinherrscher in ihrem Metier sind, unangefochten. Keiner ist im Prinzip im engeren Umfeld gewillt und vielleicht auch nicht in der Lage, diesen Leuten einfach mal zu sagen, nee, so geht das nicht. Weil natürlich auch viele Institutionen von der Präsenz von solchen Lichtgestalten, wie sie Barenboim sind, auch profitieren und sich dann fünfmal überlegen, ob sie so jemanden kritisieren, weil die Folgen dann möglicherweise für die eigene Institution dann relativ groß war. Aber mich überrascht das alles eigentlich nicht wirklich. Das sind alles Dirigenten aus einer Generation, wo sowas, glaube ich, einfach noch zum üblichen Handwerkszeug gehörte. Nicht alle aus dieser Generation sind so, aber mir würden auch noch andere einfallen, die ich auch selbst erlebt habe, die so gearbeitet haben. Also ich war ja selbst auch Orchestermusiker eine Weile vor meiner journalistischen Tätigkeit.
Schlagzeuger.
Und richtig. Und ich habe Leute erlebt, auch hochdekorierte Dirigenten, die waren in der Probe einfach unangenehm. Und das ganze Orchester war innerhalb von 5 Minuten, hatte schlechte Laune. Aber man hat es halt toleriert. Die Leute waren dann Ehrendirigenten und alles Mögliche. Man hat es toleriert und hat es irgendwie ausgesessen. Ja, schön war es nicht.
Man muss ja auch sagen, dass innerhalb von Orchestern ein extremer Druck herrscht. Es gibt ja, glaube ich, keinen anderen Arbeitsplatz, bei dem die Menschen so dicht an dicht nebeneinander sitzen und sich gegenseitig beobachten, aufeinander achten. Hat sich denn in der Gruppendynamik in den vergangenen Jahrzehnten etwas geändert? Innerhalb des Orchesters und im Zusammenspiel Orchester mit Dirigent, Dirigentin?
Also zum einen sind die Orchester selbstbewusster geworden, ganz klar. Da lässt man sich vieles einfach nicht mehr bieten, was vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gang und gäbe war. Das ist das eine. Zum anderen stirbt dieser Dirigententypus, von dem wir jetzt hier gerade reden, der stirbt einfach auch langsam aus. Es sind immer mehr Dirigenten und Dirigentinnen, die einfach auf eine Primus inter pares Art und Weise setzen, als jemand, der mehr Mitspieler ist als jetzt Pultdiktator, also um jetzt mal das Extrem aufzumachen. Eine Beobachtung von mir ist leider, dass beides funktioniert. Also Orchester, und das sind manchmal die gleichen Orchester, sind in der Lage, Höchstleistungen zu bringen, egal ob da vorne ein Diktator steht oder jemand, der auf Kollaboration setzt. Beides habe ich erlebt, beides mit dem gleichen Orchester. Es ist traurig, so eine Erkenntnis, aber sie ist leider wahr.
Nochmal zurück zum Dirigenten selbst. Die meisten dirigieren ja mit Taktstock. Das ist ja ein sonderbarer Gegenstand. Kann man sagen, manche setzen den Taktstock als Zauberstab ein, manche als Waffe, wenn sie den Takt schlagen?
Es ist ein bisschen, ich würde es jetzt ein bisschen überinterpretiert sehen. Klar, manche würden auch den Taktstock noch als Phallus-Symbol bezeichnen. Es ist ein Werkzeug. Einige Dirigenten und sehr, sehr gute Dirigenten, die benutzen ihn gar nicht. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass wir jetzt noch zu den Zeiten von Toscanini sind, wo man in den vorderen Reihen echt in Deckung gehen musste, weil er mit dem Taktstock nach einem geworfen hat. Habe ich nicht erlebt, aber diese Geschichten, die gibt's. Und aber ich glaube, die sind definitiv vorbei. Also es war jetzt auch zum Glück nicht so, dass John Elliott Gardner mit dem Sänger, mit dem Taktstock auf ihn losgegangen ist.
Diese Zeiten sind vorbei und das ist gut so. Die Ohrfeige des John Elliott Gardner und die Macht der Dirigenten. Jochen Hubmacher war das, Musikredakteur beim Deutschlandfunk. Herr Hubmacher, ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Fazit.
Die Choreografin Asia Barton kommt aus Kanada. Sie arbeitet im Spannungsfeld zwischen klassischem und zeitgenössischem Tanz. Vielfach ausgezeichnet. Mit großen Kompanien auf der ganzen Welt hat sie zusammengearbeitet. Als sie 2019 in Hamburg beim Kampnagel Sommerfestival eine neue Choreografie zeigte, schwärmte die Süddeutsche von einem brillanten Mix aus Modern Dance, postmoderner Hochgeschwindigkeitsästhetik und allerlei Tanzmoden zwischen Voguing und Break. Jetzt ist Asia Barton wieder auf Kampnagel zum Abschluss des internationalen Sommerfestivals mit der Uraufführung eines Stückes, dessen Titel ein bisschen schwierig auszusprechen ist, AAAB Band. Elisabeth Nehring hat die Premiere für Fazit gesehen und ist jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Frau Nehring, guten Abend.
Guten Abend.
Mit von der Partie war auch der kalifornische Trompeter und Komponist Ambrose Akin-Musiri. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus der Musik, die er zu diesem Tanzabend beigesteuert hat. Also ein elektronischer Klangteppich mit ein paar Trompetentönen, Frau Nehring. Wie gehen denn Tanz und Musik auf der Bühne bei diesem Stück zusammen?
Also ausgesprochen gut. Es ist auch, das muss man vielleicht nochmal vorausschicken, damit man gleich ein Bild bekommt, es ist auch eine beeindruckende Bühne auf den ersten Blick. Wir haben ja in der großen Halle K6 auf Kampnagel gesessen, die circa 1000 Leute umfasst. Und da sitzen wir auf der großen Tribüne, aber eben einige Leute auch auf Seitentribünen, rechts und links der Tanzfläche. Also das heißt, so an drei Seiten sitzen Menschen. Es ist alles in Schwarz und ganz hinten steht ein DJ-Pult, ist da aufgebaut und unter der Decke hängt so eine imposante, feine, halbrunde Neon-Leuchtstoffröhre. Also das Ganze hat so ein bisschen was von einer Anmutung vom Clubleben. Und der Musiker des Abends, Ambrose Akin-Musiri, der heute sicher ganz viele Fans auch im Publikum hatte, der sitzt die ganze Zeit hinter dem DJ-Pult, also man sieht nicht viel von ihm. Und er mischt eben unter diese ja mal flächigen und mal differenzierten elektronischen Klänge eine Trompete, die auch manchmal so ganz weich und schmeichelnd und dann wieder ganz kratzig und fast greinend ist. Also er hört da schon ganz schön viel Unterschiedliches aus dem Instrument raus. Wobei die Trompete, das haben wir ja auch gerade gehört, nur ein Element unter verschiedenen in dieser Klanglandschaft ist. Und mit ihm auf der Bühne sind 12 Tänzerinnen und Tänzer.
Asia Barton wird gelegentlich ja mit William Forsythe verglichen. Gibt es denn da Parallelen? Was charakterisiert denn die Bewegungssprache der Kanadierin?
Ja, es ist eine ganz, ganz geschmeidige Bewegungssprache, die Asia Barton im Laufe der Zeit entwickelt hat. Die ist gespeist aus verschiedenen Elementen, also zum Beispiel aus dem zeitgenössischen Tanz oder zeitgenössischem europäischen, muss man sagen, aus dem klassischen Tanz, Street Dance, aus dem Step, da kommt sie ja her. Und vielen anderen Stilen. Und heute waren zum Beispiel auch Elemente des Rex Chaki dabei, also das, was man so früher orientalischen Tanz genannt hat. Das alles sind Elemente, aus denen Asia Barton einen Bewegungsfluss entwickelt, in dem ein Stopp oder ein Ende einer Bewegung immer nur der Anfang einer neuen Sequenz ist. Und deswegen entsteht trotz aller dynamischen Wechsel, trotz aller Akzente und kurzen Haltepunkte eigentlich der Eindruck eines durchgängigen, weichen Bewegungsflusses, bisschen auch unterstützt durch die Kostüme. Das waren so schwarze, weichfallende Jogginghosen und Hoodies mit Kapuzen, die diese Weichheit der Bewegung, das Bouncen nach unten noch stark betont haben. Am Anfang ist das Ganze eher düster. Man assoziiert vielleicht eine Gruppe Jugendlicher, wobei zu exquisit gekleidet. Aber zunehmend kommt in die Choreografie auch was Leichteres, Gemeinschaftlicheres und Helleres.
Kann man denn vielleicht auch einen Zugang zu dem Stück finden, wenn man begreift, was dieser rätselhafte Titel bedeutet? AAAB Band. Wofür steht das?
Ja, also darüber gibt es ja keine so richtige Aufklärung. Ja, es gibt ja ohnehin wenig Hintergrundinformationen zum Stück, außer dem, was im Programm steht. Ich zitiere jetzt mal, die Uraufführung zeigt zwei Kunstformen im intensiven Dialog auf Weltniveau. Also beim ersten Teil des Satzes würde ich noch mitgehen, beim zweiten eher weniger. Aber zum Titel habe ich nachgefragt, AA, AB, das sind die Initialen der beiden KünstlerInnen. Und AAAB Band ist eben die Verbindung zwischen den beiden. Und das finde ich jetzt tatsächlich ganz treffend, weil es eben vor allen Dingen um die beiden und ihre Kunst geht und dieses Stück eigentlich darüber nicht hinausweist oder sonst wenig oder keine Message wirklich transportiert.
Sie haben jetzt den Tanz, die Choreografie ein bisschen beschrieben, Frau Nehring. Jetzt fehlt noch so ein bisschen die Wertung. War das ein starker Abend, der Türen öffnet, gehen von dieser Choreografin, von dieser Arbeit wichtige Impulse aus? Und Sie hatten es aber eben, glaube ich, schon angedeutet. Weltniveau hat das ja nicht unbedingt.
Ja, ich bin da auch schwankend. Ich finde schon, dass sie eine unheimliche Qualität entwickelt hat. Das auf jeden Fall und auch eine ungewöhnliche Bewegungssprache, in der eben vieles zusammenkommt. Und das muss man ja auch erstmal irgendwie so für sich finden. Ich finde aber, an diesem Abend gehen Choreografie und Musik auf eine Art zusammen, mit der überhaupt keine Ecken und Kanten produziert werden. Was ich auch fand, dass Ambroise Akinmusiri gar nicht integriert wird in das, was auf der Bühne passiert. Also das haben wir ja auch schon mal anders gesehen, wie Musik und Tanz zusammengehen können. Und bei aller Betörung, sag ich mal, durch die Bewegungssprache, durch die Lichteffekte und die Musik, ist es dann schon so, dass man irgendwann abgleitet, weil es eben doch dann am Ende sehr glatt und sehr perfektionistisch auch ist. Und ich fand doch, dass den Vergleich mit William Forsythe, und ich musste heute Abend auch an die Arbeiten des Choreografen Hofer Schächter denken, da gibt es auch punktuell Ähnlichkeiten. Diesen Vergleich hält Escherbarten dann doch nicht ganz stand.
AAAB Band, die neue Choreografie der Kanadierin Escherbarten beim Internationalen Sommerfestival Kampnagel in Hamburg. Vielen Dank, Elisabeth Nehring.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedl.
Der US-Tenor Stephen Gould beendet überraschend seine Karriere. Wie sein Management mitteilte, muss er sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschieden. Gould galt als einer der wichtigsten Heldentenöre der letzten Jahrzehnte. Er wurde auch Iron Man der Bayreuther Festspiele genannt, weil er dort in den vergangenen Jahren viele große Partien in den Wagner Opern sang. In diesem Jahr hatte er auf ärztlichen Rat seine Auftritte auf dem Hügel kurzfristig absagen müssen. Eigentlich war er, wie schon im Vorjahr, für die Titelpartien in Tannhäuser, Tristan und Isolde und als Siegfried in der Götterdämmerung vorgesehen. In Bochum entsteht in den kommenden Jahren eine Hochschule für Kirchenmusik. Wie die Evangelische Kirche von Westfalen in Bielefeld mitteilte, sollen dort künftig klassische Kirchenmusik und kirchliche Popularmusik gemeinsam gelehrt werden. Das sei in dieser Form bundesweit einmalig, sagte die leitende Theologin der Westfälischen Kirche Präses Annette Kurschus. Bisher wird klassische Kirchenmusik in Herford gelehrt und kirchliche Popularmusik in Witten. Beide Studienzweige sollen nun in der neuen Musikhochschule in Bochum zusammengefasst werden. Diese soll 40 Plätze bieten und ab dem Wintersemester 2026/27 ihre Arbeit aufnehmen. Der Bundesverband Schauspiel hat die angekündigte Kurzarbeit im Studio Babelsberg in Potsdam als immense Herausforderung für die Mitarbeitenden bezeichnet. Diese treffe die Ankündigung besonders hart, da sie erst vor 1,5 Jahren Corona-bedingt in Kurzarbeit gegangen seien, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch müssten die Menschen, die in den Filmteams arbeiteten, beträchtliche Einschränkungen tragen. Das Studio Babelsberg plant wegen schlechter Auftragslage und des Hollywood-Streiks vom 1. September an Kurzarbeit für einen Teil der Beschäftigten. Der Betriebsrat sieht etwa 40 von 100 Menschen betroffen. Sachsen-Anhalt fördert die jüdischen Kulturtage des Landes mit 100.000 Euro. Einen sogenannten Zuwendungsbescheid übergab Ministerpräsident Haseloff in Magdeburg. Der CDU-Politiker sagte, mit den jüdischen Kulturtagen Sachsen-Anhalt solle ein Zeichen für künstlerische Vielfalt, Freiheit und ein friedliches Miteinander gesetzt werden. Mit ihnen werde mehr Öffentlichkeit und mehr Präsenz für das jüdische Erbe geschaffen. Das sei notwendig, denn jüdisches Leben dürfte sich nicht im Verborgenen abspielen. Die jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt finden alle 2 Jahre statt, dieses Jahr vom 15. Oktober bis zum 7. Dezember.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/fazit.
In der Städtischen Galerie Wolfsburg wurde am Abend eine Einzelausstellung eröffnet mit Werken des Berliner Künstlers Fabian Knecht, Der Weg des größten Widerstandes. Dieser Titel bezieht sich auf den ukrainischen Widerstand gegen die russischen Aggressoren. Fabian Knecht ist seit Beginn des Krieges mehrfach in der Ukraine gewesen und hat dort im Widerstand aktiv geholfen. 1980 wurde er in Magdeburg geboren. Er war Meisterschüler bei Olafur Eliasson in Berlin. Jetzt ist er in Wolfsburg am Telefon. Guten Abend, Herr Knecht.
Schönen guten Abend.
So ein Engagement, wie Sie es zeigen, hat vermutlich eine Vorgeschichte. Hatten Sie denn schon vor dem Angriff am 24. Februar 2022, hatten Sie da schon Verbindungen in die Ukraine?
Ich habe eine sehr tiefe Verbundenheit mit der Ukraine. Ich bin vielleicht 30 Mal jetzt da gewesen. Seit Beginn des Krieges, glaube ich, 13 Mal. Und ja, also die Ukraine ist für mich ein wunderbares Land und ich habe die Kultur und die Natur vor allen Dingen auch schon immer sehr doll geliebt. Und es gab für mich auch schon immer die Verbindung zwischen Ukraine und Kunst. Ich bin 2005 das erste Mal in der Ukraine gewesen, bin nach Tschernobyl gefahren, in die Stadt Pripyat, und habe da eine Fotoserie erstellt. Und das waren meine anfänglichen Begegnungen mit der Ukraine und die haben sich bis zum heutigen Jahr fortgesetzt.
Also die Landschaft hat Sie da inspiriert oder herausgefordert oder war das auch die Begegnung mit Menschen?
Ja, sowohl als auch. Aber natürlich ist die Landschaft in der Ukraine, die ist ja sehr, sehr groß und weitläufig und auch sehr, sehr fruchtbar. Und es gibt ja überall Tiere. Und dazu gibt es ja noch selbstversorgende Bauernhöfe überall. Das stirbt natürlich jetzt auch langsam aus. Aber es gibt halt überall Hühner, es gibt Kühe, es gibt Schafe. Es ist ein sehr fruchtbares Land. Das hat mir schon immer sehr gut gefallen, ja.
Welche Art von Hilfe haben Sie denn leisten können?
Ich habe nach dem 24. Februar habe ich mal alle meine ukrainischen Freunde und Freundinnen angerufen und habe gesagt, ich stemme mich mit jeder Faser meines Körpers gegen diesen Krieg und ich helfe euch, wo ich nur kann. Und habe dann ja, also meine Hilfe angeboten und darauf hat ein sehr guter Freund von mir geschrieben, dass er jetzt zur Armee gegangen ist und sie bräuchten das, was man zum Anfang des Krieges gebraucht hat, ganz viel kugelsichere Westen, Helme, Tourniquets, das sind Bandagen zum Abbinden von blutenden Wunden, Medipacks. Und dann habe ich in meinen Berliner Netzwerken herumgeschrieben, E-Mails gesendet, telefoniert und hatte dann relativ große Summen innerhalb kürzester Zeit und habe davon sehr viel Material gekauft und habe dann auch gesagt, damit jeder sicher gehen kann, dass es auch ankommt, ich fahre direkt in die Ukraine und bin dann auch direkt in die Ukraine gefahren und habe es ausgeliefert.
Es gibt ja, Herr Knecht, Künstlerinnen und Künstler, die blenden die Realität aus, die fliehen vielleicht sogar in eine Gegenwelt. Andere, die verstummen, weil sie ja im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos geworden sind und nicht fähig sind, sich irgendwie künstlerisch gedanklich auszudrücken. Ist für Sie die Kunst eine Art Bewältigung der Lage, der Situation?
Also sprachlos bin ich auch. Und das ist mich in den tiefsten meiner Persönlichkeit erschüttert, dieser Krieg. Das muss ich einfach so sagen. Und ich bin als humanitärer Helfer in die Ukraine zum Anfang gefahren und war gar nicht als Künstler dort. Ich bin dann bis Kiew, bis Tscherniv, bis Kharkiv, ja bis Izium, auch nach Kherson gefahren. Und es ist total, wäre total absurd, nach diesen gemachten Erfahrungen nach Berlin zu kommen und dann einfach mein normales Övre weiterzutun. Und es war für mich unmöglich, weiterzuarbeiten, wie ich davor gearbeitet habe und habe dann sozusagen auch Arbeiten zum Kontext des Krieges gemacht, weil er natürlich sehr einnehmend ist. Und das ist ja das, was ja beim Krieg passiert. Alle Leute, die mit ihm konfrontiert sind, nimmt dieser Krieg ein und ihr lässt gar keine andere Möglichkeit mehr dazu.
Also Sie haben darauf reagiert, auf diese Erfahrung, also Kunst auch als existenzielle Erfahrung wahrscheinlich. Jetzt beschreiben Sie, jetzt kommen wir zu Ihrer Kunst, Herr Knecht. Beschreiben Sie das doch vielleicht mal an ein, zwei Beispielen. Da gibt es ja zum Beispiel raumgreifende Installationen in der Städtischen Galerie Wolfsburg zu sehen. Es sind soziale Plastiken. Wie sehen die aus? Wie funktionieren die? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich muss vorneweg sagen, dass alle Werke, die im Kontext der Ukraine entstehen oder entstanden sind und entstehen werden, humanitäre Projekte vor Ort finanzieren und sozusagen auch eine Rückkopplung gibt direkt in das Land und dabei hilft, Dächer zu reparieren. Wir liefern Generatoren, Pickups, Ausrüstung, Drohnen, Tarnnetze. Und das erreiche ich, indem ich auch Kunstwerke verkaufe oder auch für Ausstellungen Sachen organisiere, die ich denn während der künstlerischen Arbeit mitnehme und auch dort unterstütze. Also das ist die sozusagen eine, ich würde sagen, humanitäre Plastik. Und es gibt in Wolfsburg, ich habe einen Krater aus Izium in der Größe 1:1 in den Schlosspark gesetzt.
Also einen Krater, also ein Bombenkrater.
Der Krater ist ein Zeugnis für die russische Aggression. In Izium gibt es vorslawische Steinskulpturen, die stehen auf einem Hügel über der Stadt. Und während der russischen Besatzung war auf diesem Hügel, das war der einzige Ort, wo die Menschen im Mobilfunk hatten, mhm, ne, und konnten raustelefonieren. Und deswegen haben die Russen genau dahin geschossen. So. Und während dieses Beschusses sind 5 Menschen gestorben und die Steinskulpturen sind zerstört worden. Und diesen Krater habe ich halt genommen, ausgemessen, 3D gescannt und habe den jetzt in den Skulpturenpark nach Wolfsburg versetzt. Und diese Attacke zeigt eigentlich sehr gut, um was es geht. Es geht um die Zerstörung von Kultur, von Geschichte, von Menschen, von Zivilisten und ist auch sozusagen unter der russischen, also Obhut entstanden, was ja bedeutet, dass sie sozusagen auch gar kein menschliches Miteinander suchen. Und deswegen habe ich diesen Krater ausgewählt und habe den jetzt nach Wolfsburg versetzt. Und in diesem Skulpturenpark, ne, da stehen Skulpturen sozusagen nach oben gerichtet. Es, mhm, gibt auch viele Bäume, die leben, die gehen alle nach oben. Und da gibt es jetzt einen Moment der Leere, also ein Fehlen, ein Loch sozusagen, was im Schlosspark zu sehen ist.
Und das funktioniert natürlich dann aber auch nur mit einer Erklärung. Also irgendwie müssen Sie das sozusagen kontextualisieren.
Naja, man sieht es erstmal und würde auch vielleicht denken, es ist eine Baustelle. Mhm. Ja, aber es ist halt ein Bombenkrater, ja. Die Kontextualisierung erfolgt, glaube ich, mit einem QR-Code, der dann eben ausgebildet, mhm, ist.
Lassen Sie uns vielleicht auch nochmal über ein Gemälde von Ihnen sprechen. Schwarz gebadet ohne Firnis. Dieses Gemälde haben Sie mit Asche und mit Leinöl hergestellt. Warum diese Stoffe? Welche Wirkung geht von diesen Materialien aus? Was ist da sozusagen der Zusammenhang?
Das sind mehrere Leinwände, also es ist nicht nur ein Gemälde, sondern es sind mehrere Gemälde. Und ich fahre halt in alten Kriegsgebiete, wo Schlachten stattgefunden haben und sehe da ausgebrannte Panzer und Militärmaterial. Und da kippe ich dann mein Leinöl rein. Ne? Und das ist ein Malmittel, was hilft, die Pigmente zu binden. Und die, in diesen ausgebrannten Panzern gibt es natürlich unglaublich viele Aschepigmente, die ich dann direkt in diesen Kriegsmaterial anrühre und eine Farbe erstelle und dadurch ziehe ich dann halt Malerei-Leinwände. Und die sind dann halt in einer Form batigen, sind gebartigte Stoffe, die da sozusagen in diesen ausgebrannten Panzern gebadet werden. Und das gibt dann halt Strukturen, die wie Einschnitte wirken auf der Leinwand und sehr dunkel natürlich sind, sind sehr schwarz, die sind sehr matt, ne, und ohne Firnis. Das heißt, sie sind nicht abgeschlossen, sie färben auch noch nach Jahren ab. Und das ist halt eigentlich auch so ein bisschen vielleicht ein Traumata, was da, mhm, immer mit diesen Malereien noch passieren kann, dass sie nach Jahren auch noch abfärben werden.
Also Installation in dieser Ausstellung in der Städtischen Galerie Wolfsburg, dann Gemälde, Malerei. Es gibt, glaube ich, auch Videoarbeiten von Ihnen zu sehen. Wovon berichten Sie da?
Wie gesagt, hatte ich zum Anfang des Krieges ja gar nicht vor, Kunst zu machen und habe dann halt aus privatem Interesse natürlich Zerstörungen gefilmt oder auch Situationen, die mir im Land begegnet sind. Es gibt natürlich einen absoluten Ausnahmezustand, aber in diesem Ausnahmezustand gibt es auch einen Alltag. Und diesen Alltag habe ich auch immer festgehalten. Und deswegen ist ein Video zu sehen, auch wie der Titel der Ausstellung heißt, Der Weg des größten Widerstandes. Es ist 38 Minuten hochkant, wie mit dem Telefon gefilmt halt, ne, wie man das kennt vom, mhm, Telefon. Und da sind halt sehr alltägliche Bilder gemischt mit den ganzen Zerstörungen, aber auch mit sehr vielen Tieren. Und das ist das alles, was ich als sehr subjektiver Mensch sozusagen in der Ukraine wahrgenommen habe. Und unterscheidet sich natürlich von Nachrichtenbildern, weil sie natürlich nicht so den Alltag widerspiegeln, wie ich das tue. Mit auch so ganz normalen Aufnahmen, die sich dann sozusagen zwischen diesen Katastrophenbildern auch einreihen.
Der Weg des größten Widerstandes, die Arbeiten von Fabian Knecht in der Städtischen Galerie Wolfsburg zu sehen bis zum 14. Januar. Herr Knecht, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Für die kleine Stadt Brühl vor den Toren Kölns ist der Surrealismus ungemein wichtig. Dort wurde nämlich Max Ernst geboren, ein Großmeister der historischen Avantgarde-Bewegung der 20er Jahre. Im Max-Ernst-Museum sind viele Werke von ihm ausgestellt und an diesem Ort startet nun mit Surreal Futures eine Ausstellung, die nach der Aktualität des Surrealismus fragt. Zu sehen sind Werke von 31 Medienkünstlerinnen und Medienkünstlern aus 19 Ländern, Arbeiten mit Augmented Reality, Holographien, interaktiven Rauminstallationen, Videos. Sabine Oelze hat sich in der Ausstellung Surreal Futures umgesehen.
Ein Krater so tief, dass in ihm eine ganze Stadt verschwinden könnte. Riesige Baggerschiffe, die sich durch tiefschwarzes Gewässer arbeiten. Dark Matters heißt ein Film, der im Max-Ernst-Museum zu sehen ist. Langsam fährt die Kamera die vom Diamantenabbau zerstörte Landschaft im ostsibirischen Jakutien ab. Der Künstler Viktor Brimm hat dort jahrelang auf den Abraumhalden gefilmt.
Mich hat das interessiert quasi, weil diese Landschaft ja auch Experimentierfeld war und man halt seit den 50ern alle 10, 20 Jahre verschiedene Experimente, unter anderem Atombombentests, dort gemacht hat für wirtschaftliche Zwecke. Und das heißt, diese Landschaft liegt vielen Ideen und Ideologien zugrunde. Und damit wollte ich auch diesen fiktionalen Aspekt, damit vielleicht auch surrealen Aspekt nahebringen.
Die Stills in Dark Matters haben verblüffende Ähnlichkeit mit einem Gemälde von Max Ernst. Es heißt das 20. Jahrhundert und bildet den Ausgangspunkt der Ausstellung Surreal Futures. Grau-schwarze Farbschlieren türmen sich auf zu einer düsteren Bergformation, die aussieht wie übereinander gestapelter Elektroschrott. Unheilvoll leuchtet der Mond über dieser dunklen Landschaft. Die Wirklichkeit, für Max Ernst war sie ein Ort des Unbekannten und des Unheimlichen. Patrick Blümel, Kurator der Ausstellung Surreal Futures.
Es gibt eine Arbeit bei uns, die heißt das 20. Jahrhundert von Max Ernst. Und das ist Max Ernsts Reflexion über das 20. Jahrhundert, also das, was er erlebt hat, auch in zwei Weltkriegen, einmal als Soldat und einmal eben als geflüchteter Mensch.
Der Surrealismus als Bewegung, die vor einem Jahrhundert in Traum und Trauma eine neue Wirklichkeit suchte, scheint eine Renaissance zu erleben. Das zeigt sich im direkten Vergleich historischer und zeitgenössischer Werke. Holographien, 3D-Animationen oder von künstlicher Intelligenz geschaffene Riesentableaus. Waren es in den 1920er Jahren die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, die die KünstlerInnen beschäftigten, so sind es heute Globalisierung, Digitalisierung oder Klimakrise.
Das sind alles Situationen, die wir so uns nicht einfach erklären können. Ja, die erschüttern so unsere kleine Realität, in der wir so tagtäglich leben. Ich sehe den Surrealismus als die perfekte Art, um das zu auszusprechen, was passiert, das zu visualisieren und erlebbar zu machen, auf verstehbar zu machen.
Das hat mitunter absurde Züge. Zu sehen sind fantastische Mischwesen aus Mensch, Krake und Maschine, die als Animationen über einen Monitor tanzen. Oder das Hologramm einer Figur, das aussieht, als sei es traumwandlerisch einem Gemälde von Max Ernst entstiegen. Dann wieder geht es um neue Weltanschauungen und künstliche Intelligenz. Mit Diagrammen und Unmengen historischer Klimawerte arbeiten die Künstler Tega Brein, Julian Oliver und Bengt Sjölen. Auf drei raumfüllenden Monitoren wertet eine KI meteorologische Daten verschiedener Weltregionen aus und schlägt vor, wie damit umzugehen ist. Berlin erlebt eine Hitzeperiode nach der anderen. Warum nicht einfach künftig Regenwälder aufforsten?
Also es ist eine Langzeitstudie über geografische Veränderungen an verschiedenen Orten auf der Welt. Und aus diesen Daten berechnet die KI ein neues Szenario, also was man machen müsste, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Das Interessante bei der Arbeit ist, dass im Zentrum dieser Überlegungen der KI nicht der Mensch steht. Und das führt eben in dem Fall zu sehr merkwürdigen Entscheidungen der KI, die dazu führen, dass zum Beispiel ganze Städte verschoben werden müssen oder ausradiert werden müssen.
Die Ausstellung Surreal Futures zeigt eine Welt, die geradezu stilvoll auf ihr zivilisatorisches Ende zu warten scheint. Sabrina Rathe beschwört ein pessimistisches Szenario. Ihre interaktive, begehbare Rauminstallation erinnert an das virtuelle Filmset eines Science-Fiction-Drehs oder eines apokalyptischen Computerspiels. Per Knopfdruck lässt sich die Geschwindigkeit verändern, in der ausgediente PCs oder auch Autowracks vorbeifliegen, bis sich Schwindelgefühle einstellen.
Was hier übrig geblieben ist, sind technologische Fragmente aus dieser Zeit, in der der Mensch noch existiert hat. Wir haben fundamentalen Einfluss in die Geologie dieses Planeten. Und dafür stehen eben auch die Computer, die hier liegen.
Der Surrealismus sagt der Realität noch immer den Kampf an. Die KünstlerInnen der Ausstellung Surreal Futures spinnen die alten Ideen weiter. Die Enkel von Max Ernst, sie verlassen sich nicht mehr nur auf Pinsel und Palette, sondern klicken und programmieren. Der Besuch der Ausstellung im Max-Ernst-Museum ist jedenfalls sehr zu empfehlen.
Sabine Oelze über die Ausstellung Surreal Futures im Max-Ernst-Museum in Brühl zu sehen bis Ende Januar. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Keine große Sache, aber doch eine Premiere. Zum ersten Mal erwähnen wir in der Kulturpresseschau zum Auftakt eine Besprechung des Tatorts vom Sonntag. Ein Grund dafür ist die Überschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mutterseelen, allein. Ist sicher schon mal jemand drauf gekommen, aber uns berührt es, wie durch die Worttrennung das etwas vernutzte Adjektiv Mutterseelen allein an Tiefe gewinnt. Mutterseelen, allein. Zweiter Grund, Oliver Jungen verrät gleich zweimal, wer die Kindesentführerin ist, um die sich der Tatort dreht. Kleiner Spoiler, Es war die Mutter, beginnt der FAZ-Artikel und endet: Die Täterin ist Inga Werner, also Sonntagabend vor dem Fernseher. Uns gefällt das, weil wir glauben, wenn ein Film, Krimis eingeschlossen, etwas taugt, taugt er auch, wenn man weiß, wer der Täter ist oder die Täterin. Wer Harald Schmidt ist, weltanschaulich gesehen, das fragt sich Jochen Huber im Berliner Tagesspiegel. Es ist nämlich ein Foto aufgetaucht, das Schmidt mit dem Ex-Verfassungschef Maaßen und dem ehemaligen Spiegel-Kulturchef Matusek auf dem Sommerfest der, gelinde gesagt, extrem konservativen Schweizer Weltwoche zeigt. Kaum war das Foto in der Social-Media-Welt publiziert, machte sich Empörung breit, erklärt Huber. Hat Schmidt rübergemacht? Sich an den rechten Rand verwirrt und verirrt? Darf er sich mit Maaßen und Matusek und mit einem Weinglas in der Hand ablichten lassen? Huber erwägt, dass Schmidt als guter Schwabe nur gratis Leckereien abgreifen wollte. Aber er erwägt auch, dass Schmidt dem Gedankengut der Weltwoche näher stehen könnte, als seine Sympathisanten annehmen, und gibt zu verstehen: Ich stelle Harald Schmidt jetzt nicht unter Rechtsextremismusverdacht, bin aber gespannt, was er in nächster Zeit in der Öffentlichkeit sagt und tut. Ich hoffe sehr, dass alle, die ihn jetzt unter Verdacht stellen, sich irren werden. Ich wünsche es mir und Harald Schmidt wünsche ich es auch. Schmidt-Fan Huber im Tagesspiegel. Wer den britischen Star-Dirigenten Sir Elliot Gardiner verehrt, wird es betreten zur Kenntnis nehmen. Gardiner hat bei einem Konzert in Frankreich den Bassisten William Thomas hinter den Kulissen wegen eines falschen Abgangs geohrfeigt. In der Klassikwelt löst die Nachricht zwar Entrüstung aus, aber wenig Überraschung. Gardiner wurde schon wiederholt als aufbrausend beschrieben. Heißt es in der Süddeutschen Zeitung und weiter: Ein Sprecher Gardiners wird nun zitiert, alles sei auf eine kürzlich erfolgte Änderung in der Medikation des Dirigenten zurückzuführen. Gardiner habe in Südfrankreich unter extremer Hitze gelitten. Aus Sicht des FAZ-Autors Jan Brachmann wird Gardiners Entschuldigung allein die Sache nicht ins Lot bringen. Thomas und Gardiner müssen nun gemeinsam einen Weg finden, sich wieder respektvoll begegnen zu können. Gelingt dies nicht, wird Gardiners Karriere zu Ende sein. Die Karriere von Rockmusiker Alice Cooper begann 1964 und geht genauso weiter wie seine Ehe mit Cheryl Goddard, die nun 47 Jahre andauert. Das bewegt die SZ, Cooper mit boulevardesker Neugier nach dem Geheimnis glücklicher Beziehungen zu fragen. Alle wollen das Geheimnis wissen, bemerkt Cooper. Und wenn es eines gibt, dann dieses: Heirate nicht den Menschen, in den du verliebt bist, sondern den Menschen, mit dem du in Liebe vereint bist. Wenn das der Fall ist, wird eh keiner je etwas tun, das den anderen verletzen könnte. Davon abgesehen gibt es kein Geheimnis. Wir sind einfach nicht gern getrennt. Das ist alles. Eheberatung von Alice Cooper in der SZ. Die Tageszeitung führt zum 15-jährigen Jubiläum des feministischen Missy-Magazins ein Interview mit den Chefredakteurinnen Nelly Tügel und Marie-Sera Epcinolu. In den Anfangszeiten wurde die Missy oft als die poppigere jüngere Schwester der Emma gehandelt, erklärt Tügel. Es gab zwar schon immer einen Riss zwischen den Magazinen, aber 2011 haben sich die Redaktionen einmal getroffen. Das wäre heute nicht mehr möglich. Der Bruch innerhalb des Feminismus ist noch deutlicher als damals. Das liegt natürlich auch am Thema Transfeindlichkeit, der ein verbindendes Element in rechten Kulturkämpfen bildet. Und das ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von Missy, eine feministische Publikation, die transinklusiv ist. Vermissen Sie heute die ganz großen Themen? Nun, wir auch. Aber das wird wieder. Schönes Wochenende.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.